Das ist die 40. Episode von «Rheuma persönlich». Schön, sind ihr auch heute mit dabei. «Rheuma persönlich» ist der Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Heute erzählt eine Mutter, wie ihre Schwangerschaften gewesen sind mit juveniler idiopathischer Arthritis und Spondyloarthritis. Wie die Geburt war und nachher auch die Zeit mit einem Baby. Nadine Rehm, herzlich willkommen. Schön, bist du da.
Hallo Carla, schön, dass ich da sein darf.
Der Leon ist jetzt 9, Charlotte 3. Wie geht's Ihnen? Wie ist der Lärmpegel daheim?
Teils, teils. Wenn beide da sind, ist er doch mittlerweile ziemlich hoch. Und Charlotte ist jetzt 3. Das ist doch, glaube ich, für die Kinder haben, bekannt, dass das doch sehr ein intensives Alter ist. Ich habe den Leon, der ein bisschen ein ruhigerer Pol ist und der das immer wieder ein bisschen ausgleichen kann. Aber es sind eigentlich sehr schöne Erfahrungen und Stimmungen daheim.
Wir reden heute über die besonderen Herausforderungen, die du hast, bevor deine beiden Kinder da waren, was dir geholfen hat und was du auch für Tipps kannst weitergeben kannst. Zuerst noch danke für eure Feedbacks auf Rheuma persönlich. Zum Beispiel zu der Reportage aus dem Bewegungskurs, den wir gemacht haben. Eine Betroffene mit juveniler idiopathischer Arthritis aus dem Raum Freiburg hat geschrieben, viele reden ja so im Theoretischen darüber, dass Bewegung wichtig ist, aber was bedeutet das überhaupt? Wie sieht überhaupt so eine Bewegungstherapie aus? Und dann war sie sehr froh, dass wir im Podcast gezeigt haben, wie das dann auch dort abläuft. Und dann hat sie noch geschrieben, etwas ist auch im Podcast angesprochen worden und findet sie einen wichtigen Punkt, den sozialen Austausch und das Gefühl zu bekommen, nicht allein zu sein und sich auszutauschen. Genau. Für das machen wir den Podcast, damit ihr auch gemerkt habt, anderen geht es auch so. Danke fürs Zuhören. Noch eine ist wirklich 40. Episode «Rheuma persönlich». Wenn ihr auch eine Rückmeldung habt, freuen wir uns auch auf eure Nachricht auf kommunikation@rheumaliga.ch oder schreibt über Spotify oder wo ihr hört, einfach direkt ins Kommentarfeld. Nadine, du hast juvenile idiopathische Arthritis seit Kind, also seit du 8 warst. Seit 3 Jahren hast du auch Spondyloarthritis, wo so das Thema aufkommt, schon mal Kind haben. Sind gerade viel Ängste rum gewesen, oder hast du auch so ein bisschen gedacht, Mamol, klappt denn schon? Oder wie bist du das angegangen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mit 20 einen Tumor diagnostiziert bekommen, wo man mir hat müssen, die ganze linke Seite, ich sage jetzt mal im Unterleib, rausnehmen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Erlebnis gewesen, wo ich dann doch mit dem Kinderthema relativ schnell konfrontiert worden bin, wo man mir dann gesagt hat, die Diagnose, die gutartig war, Gott sei Dank, plus das Rheuma obendrauf, ist doch ein relativ schwerer Rucksack, um mal, ich sage jetzt mal, unbeschwert eine Familie zu gründen. Und mir hat mir dann eigentlich relativ schnell so ein bisschen den steinigen Weg aufgezeigt. Aber auch mit 20, muss ich sagen, ich hatte dann eher die Angst gehabt, dass der Tumor wieder kommt, dass wieder eher etwas in die Richtung passieren könnte, als dass ich dann vielleicht irgendwann mal könnte ein Problem haben einfach Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Und mit 20 ist das, glaube ich, irgendwie einfach noch ein bisschen zu früh. Und ich hatte dann auch nicht einen Partner gehabt. Und ich glaube, das sind alles so Punkte, wo die Ängste sind mehr mit der Krankheit zusammengehangen als mit der zukünftigen Mutterschaft.
Heutzutage weiss man ja, dass eine Schwangerschaft gut klappen kann, auch mit einer rheumatischen Erkrankung. Man muss sie einfach gut planen. Wie bist du denn das angegangen?
Also es ist genau so. Es muss der richtige Zeitpunkt sein. Bei mir sind die beiden Schwangerschaften eigentlich wirklich komplett anders abgelaufen. Darum sage ich, bei der ersten bin ich dort vielleicht auch ein bisschen naiver hergegangen. Ich habe dem auch gar nicht so Gewicht geschenkt gehabt. Ich hatte dann eine Basistherapie gehabt, die ziemlich gut funktioniert hat. Mir hat man dann aber eben gesagt, dass durch den Tumor und die ganzen Operationen, die ich hatte, im Unterleib hatte, das Schwangerwerden sehr kompliziert werden könnte. Ich habe mir dann auch Hilfe in einem Kinderwunschzentrum geholt, wo wir betreut haben, wo auch die nötigen Abklärungen gemacht haben und mir eigentlich ganz klar gesagt haben, dass ich auf einem natürlichen Weg nicht schwanger werden kann. Und ich habe mich dort nicht so von dem einschüchtern lassen. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, komm, jetzt gehen wir einfach mal in die Ferien. Wir haben dann eine längere Reise geplant. ich wollte jetzt einfach das geniessen können. Und nach unseren Ferien gehen wir das Thema nochmal an. Und dann schauen wir wirklich, was es für andere Möglichkeiten gibt. Und als ich heimgekommen bin, bin ich schwanger gewesen. Ich glaube, es gibt schon eine gute, ich sage jetzt mal, eine gute Planung. Aber schlussendlich das Karma und die positive Einstellung und wie man mit dem umgeht, hilft auch dazu bei, dass vielleicht etwas eintreffen kann, wo die Ärzte oder einfach, wo man selber nicht daran glaubt.
Mhm. Man sagt, die Empfängnis ist das Wort, aber die Empfängnis sollte in einer Phase sein, wow, gerade das Rheuma eher so ruhig und stabil verläuft, ist bei dir dort in dem Fall aber wahrscheinlich auch der Fall gewesen.
Genau, also bei der ersten Schwangerschaft war das klar der Fall gewesen, es war ruhig gewesen. Und ich habe dann noch mit den Ärzten zusammen dazu mal die Therapie abgesetzt, was ich heute weiss, dass das ein Fehler war und wo man auch, glaube heutzutage, wenn ich das so lese in den Artikeln, auch nicht mehr so tut handhaben, weil es eben genau dann ein kompletter Schock für den Körper kann sein und man dann gerade in die andere Richtung kann wieder ausschweifen und das war bei mir dann auch so gewesen. Also ich habe dann so im siebten Monat ganz schwere Schübe bekommen und man hat mir dann gerade wieder angefangen zu spritzen, aber das ist dann ja manchmal, braucht das auch wieder eine Anlaufzeit. Und ich war dann eigentlich so am Ende der Schwangerschaft nicht mehr so gut eingestellt und musste dann auch wirklich ein bisschen kämpfen, dass ich durchgehabt habe, weil viele Medikamente sind ja dann auch nicht mehr erlaubt im letzten Schwangerschaftsdrittel. Das ist dann bei der zweiten Schwangerschaft schon anders angegangen worden.
Das finde ich jetzt so krass. Aber, also das heisst vor 9, 10 Jahren gewesen. Heutzutage sagt man ja wirklich, hey, die Medikamente, man muss sie beibehalten, einfach anpassen. Und damals hat man es wirklich einfach noch abgesetzt. Dort bei der Charlotte, das jetzt vor 3 oder während der Schwangerschaft vor 4 Jahren, wie sind es denn dort angegangen mit den Medikamenten?
Also ich muss zuerst noch sagen, ich wollte eigentlich kein zweites Kind, weil die Erfahrungen, die ich mit der Geburt und danach mit dem Leon gemacht habe, sind ziemlich prägend gewesen und ich habe noch sehr lange gebraucht, bis ich wieder, sage jetzt mal, auf einer stabilen Basis war. Ich bin dann aber wirklich durch gute Medikation und gute Betreuung in eine Remission gekommen von meiner Krankheit. Etwa 4 oder 5 Jahre später, nachdem ich das erste Kind auf die Welt gebracht habe. Und habe dann mit meinem Partner zusammen entschieden. Wir haben gesagt, wenn das jetzt schon so ist, das soll ein Zeichen sein. Und wenn nicht jetzt, man sagt immer in einer ruhigen Phase, dann müssen wir das jetzt nutzen. Und wir haben dann wirklich nochmal zusammen diskutiert und gesagt, mal, eigentlich, wir sehen uns schon mit, also zu viert. Und sind das dann wieder so angegangen, dass ich also Medikation abgesetzt haben, aber natürlich wirklich in Remission. Und das ist dann nicht gut rausgekommen. Also ich konnte 4 Monate lang ohne Medikament durchhalten, bis dann meine Ärzte gesagt haben, das geht nicht, wir brechen den Versuch ab, sozusagen. Und habe einen Monat später erfahren, dass ich schwanger bin, mit einer Medikation, die mir schon ist, verabreicht wurde, die nicht kompatibel ist mit einer Schwangerschaft, also eben wieder mit sehr viel Stress und Angst und so verbunden. Also es kann in einer guten Phase sein, aber man wird ja eben, wie du sagst, man wird auch nicht gerade sofort schwanger und es ist immer so schwierig, den Zeitpunkt wirklich zu definieren. Ich habe ihn definiert, er hat gestimmt zu dem Moment, wo wir gesagt haben, wir probieren es. Aber eben, schlussendlich, das Leben geht weiter und wir werden auch nicht gerade schwanger. Und die Krankheit ist zwar ein bisschen stillgelegt, aber die ist ja immer noch da. Und die kann jederzeit ausbrechen und das war bei mir dann auch der Fall gewesen.
Was heisst Remission?
Also in Remission heisst, dass eigentlich die Krankheit wie deaktiviert wurde. Also sie ist noch da. Aber sie ist ruhig. Also sie verhält sich so ruhig, dass man auch eine Medikation reduzieren kann oder eben zum Teil auch pausieren.
Mhm. Das heisst, ihr habt eben wegen dem dann Medikation abgesetzt und ja, nachher war die Schwangerschaft dann rum. Und wie ist denn mit habt ihr dann das Medikament nachher angepasst oder ist mit deinem Rheumatologen, Rheumatologin, wie habt ihr das zusammen angeschaut?
Also es ist natürlich dann klar, es hat verschiedene Abklärungen im Inselspital, wo ich sehr gut betreut wurde bei der zweiten Schwangerschaft. Das ist im Zentrum für Schwangerschaft bei Rheumaerkrankungen, wo wirklich spezialisiert sind auf so Fälle wie ich. Und wir haben dann auch geschaut, hat das Baby, der Fötus, schon etwas mitbekommen von der Medikation, die doch während einem Monat ist injiziert wurde. 100% ausschliessen kann man es nicht, aber wir haben gesehen, dass eigentlich alles so weit im grünen Bereich ist, dass man mich hat lassen, weitermachen lassen. Und das ist schon hart, wenn man schwanger wird. Und es sind eigentlich Glücksgefühle. Aber bei mir ist es wirklich mit einem riesen Schatten noch verbunden gewesen, weil man weiss nicht, darf ich das Baby behalten? Wie geht es bei mir weiter? Ich war dann wirklich nicht in einer guten Phase gewesen. Dann kommen schon Angst. Also dann, was hast du vorher angesprochen? Dann hat man dann schon das Gefühl, ist das der richtige Weg? Will mir da irgendjemand etwas zeigen oder sagen, dass das nicht der richtige Weg ist? Also es ist schon sehr, sehr eine heftige Erfahrung. Ich hatte aber nachher eben ein gutes Team gehabt im Inselspital, das mich betreut hat und mich auch motiviert hat, dass wir das zusammen durchziehen. Und ich habe dann die Medikation anpassen, natürlich, weil das Medikament, das ich vorher angesprochen habe, nicht kompatibel war. Und mit dem anderen Medikament habe ich die ganze Schwangerschaft durchgemacht, mit zusätzlichen Schmerzmedikationen noch.
Mhm, weil auch angepasst sind.
Ja.
Ja,
genau.
Aber das Zentrum für Schwangerschaft bei Rheumaerkrankungen im Inselspital zu Bern wird auch von der Rheumaligen empfohlen und auch die Rheumaligen Schweiz hat ein Beratungstelefon, wo man sich ja auch jederzeit kann melden. Jetzt, aber du hast gesagt, du hast auch Schübe während der Schwangerschaft. Das heisst, du bist dann, es ist immer so, Statistiken kann man dann so positiv oder negativ lesen. Weil, also ich habe gelesen, bei Frauen mit einer rheumatoiden Arthritis oder juveniler idiopathischer Arthritis hat die Schwangerschaft häufig einen günstigen Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Bei 50-80% der Frauen tritt eine Besserung ein. Und du gehörst zu diesen 20-50%, wo das eben nicht ist. Aber es muss nicht so sein.
Genau.
Je nachdem, also, wie man es auslegt.
Das ist immer wieder gesagt worden, ja, vielleicht bei der zweiten Schwangerschaft habe ich dann den positiven Verlauf. Ich habe es leider bei beiden nicht so dürfen erleben. Aber ich kenne Bekannte, die auch von einer Autoimmunerkrankung betroffen sind, die von dem können profitieren während der Schwangerschaft. Also das existiert schon.
Mhm.
Bei mir ist es leider nicht eingetroffen.
Bevor wir zu der Geburt und zu der Zeit nachher kommen, noch den Hinweis, es gibt von der Rheumaliga die Broschüre «Schwangerschaft bei entzündlichem Rheuma». Dort stehen die drei Grundsätze, die man beachten sollte, zum schwanger werden. Ruhige Phase vom Rheuma wählen für die Empfängnis, abklären, welche Medikamente schwangerschaftsverträglich sind und gute Voraussetzungen schaffen, zum Beispiel mit Vollsäure und auch gesundem Lebensstil. Was ja eigentlich immer gut ist, wenn man gesunden Lebensstil hat. Weil du Narben hast vom Tumor, sind bei dir Geburten beides geplante Kaiserschnitt gewesen. Ist sonst bei der Geburt noch etwas anders gewesen wegen deiner Erkrankung oder Vorgeschichte?
Also ich denke, dass ich sehr starke Blutungen hatte nach beiden Kaiserschnitten, hat sicher damit zu tun, dass ich sehr schlechte Wundheilung habe durch mein Immunsystem, das geschwächt ist. Und es ist halt ein hormoneller Schock, wo man sich dazu zulegt. Und das kann, ich sage jetzt mal, wenn man da ein bisschen offener mit dem Thema umgeht, und ich habe mich wirklich informiert während der Schwangerschaft auf einen Kaiserschnitt her. Ich habe gewusst, was für Risiken da sind. Und ich habe schon sehr zu kämpfen hatte. Also bei der ersten Geburt ist der Kaiserschnitt sehr schlecht verlaufen. Danach auch. Bei der zweiten ist der Kaiserschnitt sehr gut verlaufen, aber ich habe dafür danach wieder sehr heftig reagiert. Ja.
Und hat man nach der Geburt hat man gerade wieder auch Tests gemacht bei dir und dem Baby? Oder war es etwas anders gewesen wegen der Rheumaerkrankung?
Also man hat ja eigentlich gewusst, was ich für eine Vorgeschichte habe. Man hat mich auch diesbezüglich dann so betreut. Ich rede jetzt von der zweiten Schwangerschaft. Bei der ersten war das nicht so gewesen. Dort hat der Arzt nicht so zusammen kooperiert. In dem Inselspital hat man alles unter einem Dach. Und das ist natürlich wirklich, die kommen dann genau die Leute, die man braucht und die auch realisiert haben, was ich für eine Vorgeschichte mitbringe. Das eben auch schon das Lüpfen und Tragen. Also nur schon mit einer Kaiserschnittnarbe ist das schon ein... Also wirklich eine riesige Höchstleistung, die man da erbringt. Gerade man steht eigentlich am Abend schon wieder auf der Beine mit einer riesigen Narbe am Bauch. Und eben dazu noch mit der Schübe, die ich eigentlich gerade sozusagen gerade wieder haben müssen ertragen. Und die haben mich dort super betreut.
Mhm.
Also es hat für mich dann eigentlich wirklich auch nach der Geburt, abgesehen vom Schub, den ich dann gerade wieder gemacht habe, eigentlich sehr sind positive Erinnerungen, die ich da an die Geburt haben.
Und dort im Inselspital zu Bern, weil sie wirklich auch spezialisiert sind, vor allem Erkrankungen, hast du dich einfach besser aufgehoben gefühlt, weil sie gerade einfach dich auch betreut haben, so wie es du gebraucht hast.
Genau, und das ist bei der ersten Schwangerschaft war das wirklich so, dass mein damaliger Gynäkologe eigentlich nie mit meinen Rheumatologen zusammengearbeitet hat. Die waren da nicht im gleichen Haus. Das hat das sicher auch noch ein bisschen erschwert. Trotzdem finde ich, heutzutage hätte ich dort insistieren und sagen, hey, ihr müsst das auch berücksichtigen. Und das ist ja dann genau eingetroffen. Plötzlich hat man dann nach der Geburt ist eine Hektik gewesen, weil ich so viel Blut verloren habe und einen Schub gemacht habe. Und dann, oh, was hat sie jetzt? Und das darf eigentlich nach meinem Wissen nicht passieren, wenn ich das jetzt eben nach der zweiten Schwangerschaft so kann zurückdenken. Das hat mir wirklich gelehrt, dass ich mich besser aufstellen muss. Ich rede immer von einem Team, aber es gehört nicht nur der Gynäkologe oder die Hebamme dazu, es gehört eben auch das ganze Ärzteteam oder was auch immer noch rein spielt. Man muss da wirklich können auf alle zurückgreifen, in jedem Fall. Und dann, glaube ich, dann hat man schon 50% eigentlich, ist man auf dem Weg, wo ich glaube, wo es gut kommt.
Ja, und aber sich selber so aufstellen, ja, und auf die andere Seite sollte man einfach auch so unterstützt werden. Also wenn doch ein Gebärende kommt, der Rheuma hat, oder egal was für die Krankheit, müssen wir einfach die entsprechend können auffangen.
Das ist genau so. Ja, ja. Aber ich weiss, dass es in der heutigen Zeit noch nicht überall so läuft. Mhm. Und da, eben darum bin ich ja da. Und ich glaube, das finde ich extrem wichtig, dass das alle draussen noch hören. Und gerade Frauen, die sich vielleicht eher so ein bisschen in einer zurückhaltenden Position befindet oder vielleicht auch einen Arzt haben, der sagt, ja, sie soll da lieber die Finger davon lassen, eine Familie gründen. Es gibt Wege, aber man soll sich wirklich gut informieren, sich gute Ärzte holen, die auch zulassen, die auch realisieren, was man hat. Und es gibt nicht das Rheuma XY. Es gibt so viele verschiedene Formen und jeder ist wieder anders und bringt einen anderen Rucksack mit. Und ich denke, dort muss man wirklich ärztemässig oder ja, von Ärzteseite muss man dort wirklich gut unterwegs sein. Und die Familie kommt natürlich auch noch dazu, wo, denke ich, auch bei vielen sicher auch noch ein Thema ist, dass man dort Unterstützung bekommt und zugelassen wird und ja, dass die Leute da sind, nicht nur während der Schwangerschaft, sondern danach.
Haben wir dann auch gerade abgeklärt, ob deine Kinder eine Rheuma-Form haben?
Man hat das in einer Blutanalyse bei mir so definiert, dass ich nicht die Form habe, die eigentlich genetisch so übertragbar ist. Mhm. Ich sage es jetzt so ein bisschen in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich glaube, eine Garantie hat man nie. Alles, was kommt, muss ich einfach vorzunehmen. Wenn plötzlich irgendjemand Symptome hat, ich glaube, ich bin sehr sensibilisiert auf das Thema, ich werde nicht so lange warten und ich werde auch sofort Hilfe holen, professionelle Hilfe. Und ich weiss auch, wo ich her müsste mit meinem Kind. Ich glaube, das ist schon sehr viel wert, wo meine Eltern dazu mal wirklich sehr allein gelassen worden sind.
Mhm. Und wenn wir wieder eine Statistik anschauen, also in der Regel haben Frauen mit rheumatoider Arthritis oder juveniler idiopathischer Arthritis ein Kind, das die Krankheit nicht hat. Aber eben, schon wieder die Statistik.
Ich hoffe, sie stimmt.
Ja. Jetzt eben, nachher war dann der Leon da, auch Charlotte. Du hast Basismedikation wieder müssen starten, darum ist auch nicht gestillt. Wie war es mit dem Medikament, das du wieder bekommen hast?
Es ist natürlich wie eine Explosion. Du bist noch in dieser Wochenbettstimmung und eben, man gibt dir ja Medikamente, dass eben der Milchschuss nicht herrscht und hormonell stabil bleibst. Und dann kommt gerade wieder ein Hammer eigentlich sozusagen von der anderen Seite, wo man dir wieder eine Basismedikation reinspritzt. Es sind schon sehr viele Einflüsse, die kommen. Und eben, man ist ja selber gleich auch schwach. Also schwach unter Anführungs- und Schlusszeichen. Man hat eine Operation gehabt, es ist schon heftig und dann sagt man auch, ja, jetzt muss man halt gleich 2-3 Monate warten, bis dann die Medikation wieder greift und die 2-3 Monate hat man einfach nicht. Also es ist, man nimmt sie sich, aber es ist schon eine Höchstleistung, die man dann muss erbringen muss. Und eben, es ist ja dann, man hat dann nicht nur sein Leben zum Regeln, man hat dann auch noch 1 oder 2 Kinder, die anfordernd sind und die das Recht auch haben. Und das alles unter einen Hut bringen, muss ich sagen, auch heute noch. Da weiss ich manchmal selber nicht, wo ich die Energie hernehme.
Ja, das, also ich glaube, das fragen sich ja ganz viele Mütter. Und da muss man sagen, noch einmal ist also doppelt und dreifach mehr, eben, wenn noch so ein Rucksack, wie du gesagt hast, einfach auch noch rum ist. Häufig kommt es innerhalb der ersten 3 bis 6 Monate nach der Geburt zu einem Schub. Bei dir ist der in der ersten Woche gekommen.
Genau.
Wie hast du das erlebt, durchgestanden, überlebt?
Mit einer sehr guten Unterstützung von meinem Mann. Er kennt jetzt auch mittlerweile meine Geschichte. Er kennt auch, was alles schon mit mir passiert ist. Er sagt immer, mit mir wird es nie langweilig. Ich glaube auch, um ein bisschen Humor noch reinzubringen. Er sagt aber auch, er sei sich nicht bewusst gewesen, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich ihm wirklich sehr schnell von all meinen Problemen und auch von meinen Geschichten erzählt habe. Er ist sich dem Ausmaß natürlich nicht bewusst gewesen und er ist auch immer wieder Gott froh, wenn man wieder einen Weg findet und auch Ärzte findet, die mit uns gehen. Aber ohne ihn würde ich das nicht schaffen. Also er ist wirklich ein Stütze. Er fragt mich, wie es mir geht, wenn er merkt, er muss mich fragen. Er sagt nichts in den Momenten, wo er merkt, jetzt muss er einfach handeln. Ich glaube, er hat so gut herausgefunden, dass er ist wirklich, ich glaube, der Deckel auf mein Töpfchen. Und das ist auch ein Riesengeschenk. Also, dass man so eine Person findet, gerade in meiner Geschichte, wo ich doch auch mal immer wieder das Gefühl habe, ich sei eine Last, auch wenn man das nicht gerne zugibt, aber es ist halt einfach so, weil man merkt, man dreht immer wieder in diesem negativen Rad und trotzdem bin ich auch eine sehr positive Person. Ich glaube, das hilft auch, dass unsere Beziehung auch gleich, auf einer sehr positiven Ebene stattfindet und das sind so Herausforderungen, wo man sich, ich glaube, das kann man nur so planen und nachlesen und sich informieren. Das kommt so wie schwallenartig auf einem zu. Da muss man einfach handeln. Und wenn man da nicht Leute hat, um sich herum, die einem unterstützen, oder auch nie ein Thema war, dass ich nicht stille. Ich weiss, dass es Väter gibt, wo das extrem wichtig ist, dass Mutter stillt von seinem Kind. Und ich finde dort, das hat mein Mann immer gesagt, ja, du musst schauen, dass es für dich stimmt und dass du bei uns bleibst und dass du stark bleibst und alles andere machen wir einfach so zu gehen, dass es für alle stimmt. Und ich denke, das ist das A und das O.
Hat er in dem Fall dann auch so das Fläschchen machen und Brei kochen übernommen?
Genau, also er hat das eigentlich noch sehr positiv gefunden. Er hat immer gesagt, Väter sind so in den ersten Monaten sehr unbeholfen und nutzlos. So ein bisschen. Er hat es immer so ein bisschen ins Lustige gezogen. Und dort hat er voll aufgehen in seiner Vaterrolle und auch gemerkt, dass er eben, ich brauche ihn und das Baby braucht ihn. Und ich glaube, durch das hat er sehr schnell einen sehr engen Bezug bekommen zu unseren Kindern. Und ich denke, von dem her muss man es auch wieder positiv anschauen.
Mm. Aber so gerade, wenn es noch so kleine Kinder sind, Babys können ja nicht warten, sie schreien einfach, sie sind hungrig, sie sind müde, sie haben eine volle Windel. Und dann ist ja einfach mal in Ruhe aufs WC gehen, in Ruhe gehen duschen, ist eine grosse Herausforderung. Und du tust ja jeden Morgen eine halbe Stunde sicher warm duschen, dass du dich überhaupt kannst, also deine Gelenke kannst bewegen. Wie hast du dir das organisiert?
Also das ist so der Idealfall. Wenn ich wirklich die Zeit bekomme oder auch die Zeit habe, dann tue ich mir wirklich die halbe Stunde rausnehmen am Morgen, weil es einfach bei mir ist entscheidend, wenn ich am Morgen gut aufstehe oder eben kann mit dieser Wärme mir so ein bisschen Gelenke wieder geschmeidig machen, dann zahlt sich das aus eigentlich auf den ganzen Tag. Und wie du sagst, es ist sehr, sehr herausfordernd, das in den Alltag einzubringen, gerade mit zwei Kindern. Es gibt Tage, wo ich das nicht kann und dann den Preis ein bisschen dafür zahlen und dann halt auch weniger gut geht mit den Gelenken. Und ich habe eine Schwiegerfamilie im gleichen Dorf, die mich sehr unterstützt und wo auch Kinder oft bei sich haben. Und durch das habe ich wirklich die Möglichkeit, auch, mir das zugute zu führen, dass ich am Morgen die Dusche machen kann. Und ich denke, man denkt, das ist nur eine warme Dusche, aber es hat so einen grossen Wert und so einen Effekt, wo man sich, ich glaube, als Nicht-Traumatiker nicht vorstellen kann.
Von der Medikation ist ja beim Leon bei 2 Jahren gegangen, bis wieder die richtigen Medikamente so für dich gefunden hast. Wie ist es jetzt, seit Charlotte auf die Welt kommst?
Da bin ich leider immer noch am Suchen. Also es ist bei ihr geht das jetzt wirklich ist hartnäckiger. Ich weiß auch nicht, ob eine zweite Schwangerschaft nochmal ein Punkt mehr ist, dass man eben noch ein länger aus dem Gleichgewicht gerührt wird, hormonell, aber auch eben mit der ganzen Medikation. Da bin ich wirklich jetzt mit meinen Rheumatologen am Suchen und am Ausprobieren. Und es ist wirklich ein Ausprobieren im Moment. Und es ist auch immer mit, ja, mit sehr viel Kraft verbunden, wo man da muss aufbringen, einfach immer wieder von vorne anfangen. Und das sind meistens 2-3 Monate, wo man wieder Hoffnung in ein neues Medikament steckt. Und ich muss sagen, ich würde gerne im 2025 die Stabilität zurückgewinnen, wo ich doch auch zwischen den beiden Schwangerschaften dürfen erreichen.
Wenn man jetzt über das Ganze schaut, so Schwangerschaft, Geburt, Babyzeit, welche Fachpersonen haben dir am meisten geholfen?
Also sicher, aber ich bin vorher schon darauf zu sprechen gekommen, im Inselspital, die Rundumbetreuung von der Rheuma-Klinik hat mir dann sehr geholfen. Und die Familie, einfach, dass ich dort können, offen darüber diskutieren konnte. Das sind sicher die zwei für mich wichtigsten Stellen gewesen, die ich hatte in dieser Zeit.
Mm. Du bist auch im Betroffenenrat von der Rheuma-Liga, wo man sich einfach melden darf, Fragen stellen, Erfahrungen einholen. Und du hast ja auch schon Frauen beraten, die eine Familie gründen wollen. Was sind da so für Sorgen und Ängste, also, die du gespürt hast bei anderen?
Also ich denke, das Thema eben Medikation vor dem Eintreffen von einer Schwangerschaft und dann eben während der Schwangerschaft, Geburt. Ich habe gemerkt, also eben, wie du es angesprochen hast, ich durfte 2 Frauen begleiten, eigentlich so in dieser Vorzeit, bevor sie schwanger wurden, mit diesen Ängsten, mit diesen Fragen, wo sie sich umgequält haben, wo sie vielleicht zum Teil auch nicht die richtigen Ärzte hatten, nicht richtig beraten wurden. Und dort habe ich wirklich gemerkt, dass auch für viele Frauen noch das Thema Kaiserschnitt ein riesen rotes Tuch ist. Und es kommen so viele Kinder schon via Kaiserschnitt auf die Welt. Ich glaube, da muss man sich diesbezüglich, aber da habe ich gemerkt, das hat dann ihnen auch wieder so ein bisschen die Angst genommen, dass ja das eigentlich nicht schlimm ist. Also im Gegenteil, dass das einfach dazu gehört, wenn man gewisse Probleme hat, auch solche Leute, die keine chronische Krankheit haben. Und das hat mir wirklich dort extrem viel gegeben, mit diesen 2 den Weg zu gehen. Und ich hatte regelmässigen Kontakt gehabt. Mit einer habe ich sogar noch persönlich getroffen, sonst per Telefon. Und beide sind jetzt Mami. Also es hat mich extrem berührt und ich finde das mega schön, dass ich dort durfte, so mit Rat und, ja, nicht mit Tat, aber mit Rat zur Seite stehen und vielleicht auch mal eine Adresse weitergeben und sagen, du, und jetzt würde ich aber das noch abklären. Ich denke, das hilft schon, dass man sich austauscht.
Was ist allgemein die Rat an andere Frauen und Männer, die gerne ein Kind haben wollen?
Also sich sicher gut informieren. Wir kommen immer wieder auf die Ärzte zu, aber ich habe, glaube ich, schon so viele verschiedene Erfahrungen gemacht jetzt mit Ärzten, die mich betreut haben in meinem ganzen Leben. Und ich einfach merke, dort ist wirklich das A und das O. Und wenn du dort jemanden hast, wo du einfach merkst, wir sind nicht auf der gleichen Wellenlänge, das kann sein, dass der für jemand anderes sehr gut ist, der Arzt, aber für mich stimmt es nicht. Und ich glaube, dann muss man die Regel schieben und sagen, ich suche mir jemand anderes, der mit mir geht und wo realisiert, was bei mir los ist. Und eben das Team, das ist das A und das O. Und der richtige Zeitpunkt, klar, wenn die Krankheit in einer ruhigen Phase ist, ist es sicher immer besser, als wenn man gerade in der Schöbinnen ist. Aber ich glaube, dann ist man auch nicht irgendwo in der Lage, dann noch daran zu denken. Und ich glaube, der Körper ist dann auch nicht fähig, etwas zu kreieren, wo in eine Schwangerschaft geht. Ich denke, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ein gutes Team, sich gut informieren, auch, das hat sicher, das sind die 3 Punkte, die ich die wichtigsten finde.
Das ist «Rheuma persönlich», der Podcast von der Rheuma-Liga Schweiz. Nadine Chem, danke vielmals, bist du so offen gewesen und hast deine Erlebnisse geteilt. Danke, ich glaube, es wird vielen etwas helfen.
Ich danke dir und einfach nicht aufgeben, vorwärts schauen und sich Hilfe holen. Das kann ich mit auf den Weg geben.
Im Episodenbeschreib hat es ganz viele Links, zum Beispiel zu der Broschüre zur Schwangerschaft bei entzündlichem Rheuma. 68 Seiten ist sie dick. Es geht auch um Alltag mit Baby und ist übrigens auch für Rheuma-betroffene Männer mit Kinderwunsch. Und in den Shownotes findet ihr auch noch den Betroffenenrat verlinkt, also dort, wo man sich einfach melden darf und konkrete Fragen zu Themen kann stellen, die einen beschäftigen. Und es ist auch noch der Link zu den anderen Episoden von Rheuma persönlich. Die neuen Episoden kommen immer am Mittwoch, Mitte Monat raus. Das nächste Mal also wieder Mitte April. Das nächste Mal geht es um das Sturzpräventionsprogramm «Sicher durch den Alltag» von der Rheumaliga Schweiz. Zu Gast ist eine Physiotherapeutin, die Hausbesuch macht und jemand, der schon mal so einen Besuch hatte. Und was ich schon gehört habe, sind die Besuche, glaube ich, wirklich sehr toll, wie sie ganz praktisch kommen und Kabel verschieben und alles machen. Wir haben es davon auch schon einmal persönlich gehabt. Aber wir gehen noch mehr darauf, was da genau passiert mit diesen Hausbesuchen. Das nächste Mal bei Rheuma persönlich. Schaut gut zu euch. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheuma Liga Schweiz. Für ein starkes Leben mit Rheuma.